Und willkommen. Drohen nun auch immer mehr Kliniken wegen teurer Energie und galoppierender Preise in den Insolvenz zu gehen? Und was bedeutet das für die Versorgung gerade in kommunalen Krankenhäusern? Darüber sprechen wir gleich mit dem Bundesgesundheitsminister. Vorher aber schauen wir mit Spannung, wann der Ampelzoff um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke endlich abgeräumt werden kann. Die Zeit drängt. Nächste Woche muss der Reservebetrieb im Parlament entschieden werden. Am Mittag waren die beiden Streithähne Lindner und Habeck erneut zu Gesprächen ins Kanzleramt gekommen. Gut zwei Stunden später verließen sie es dann wieder wortlos. Der Ruf nach einem Machtwort des Kanzlers wird lauter. Worüber Grüne und FDP so erbittert streiten, zeigen jetzt Christian Feld und Frank Jahn.
Für Jürgen Trittin geht es um viel, auch um sein politisches Erbe. Viele nennen den früheren Umweltminister Vater des deutschen Atomausstiegs. Ein jahrzehntelanger Kampf. Argumente, warum der Ausstieg auch heute richtig sei, sieht er viele. Ein Beispiel.
Sorgt Atomkraft für Versorgungssicherheit? Nein. Ganz Europa muss wie bekloppt Strom produzieren, um Frankreich zu versorgen. Hätte Frankreich vor 10 Jahren den Weg gegangen, den Deutschland gegangen ist, und Ausbau erneuerbarer Energien betrieben, dann wären wir nicht in dieser Situation.
Trittin stimmt der Einsatzreserve zu, wie die große Mehrheit. Nur für den äußersten Notfall natürlich. Am Wochenende in Bonn kann man der Partei zuschauen, wie schwer dieser Schritt fällt. Doch kein vollständiger Ausstieg zum Jahresende.
Und jetzt das. Jetzt stehe ich hier vor einem grünen Bundesparteitag und werbe um eure Zustimmung für diese Zumutung.
Die Grünen sind bereit, sich etwas zuzumuten, so sehen sie das jedenfalls selbst. Und der Wirtschaftsminister hat jetzt schwarz auf weiß, was die Partei für die Verhandlungen erwartet.
Keinen einzigen Brennstab mehr, das muss unsere Maßgabe sein.
Der Atomausstieg ist fix und am 15. April ist Schluss.
Die Grünen stimmen einem Streckbetrieb der Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg bis zum Frühjahr zu. Doch die FDP will auch Emsland in Niedersachsen am Netz halten. Und alle drei AKW sollen bis 2024 laufen. Atomkraft? Ja, bitte. Damit stößt FDP-Chef Lindner auf den Widerstand des grünen Habeck. Doch für die Energieversorgung sei es richtig, sagen die Freien Demokraten.
Unsere Position lautet, alle drei am Netz verfügbaren Kernkraftwerke bis mindestens 2024 laufen zu lassen. Hier geht es um eine temporäre Laufzeitverlängerung. Wir wollen nicht eine Renaissance der Kernenergie. Für uns ist es wichtig, dass die erneuerbaren Energien im Mittelpunkt stehen. Aber bis es soweit ist, ist für uns die Kerntechnologie in dieser schwierigen Situation für das Land eine Brücke, eine Brückentechnologie.
Allemal besser als auf CO2-Schleudern wie das Braunkohlekraftwerk Jenschwalde aus DDR-Zeiten zu bauen, um die Stromerzeugung aus Gas zu reduzieren, sagt die FDP. Und auch Fridays for Future-Gründerin Greta Thunberg nennt es bei Maischberger falsch, jetzt die aktiven Atomkraftwerke in Deutschland abzuschalten.
Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden.
Auch Physiker Klaus Hasselmann, der den Nobelpreis für Klimaforschung bekam, machte Anfang des Jahres deutlich, dass er es falsch findet, erst Kernkraft abzuschalten und danach die Kohle. Umgekehrt wird für ihn ein Schuh draus. Ich halte es mit dem berühmten Klimaforscher James Hansen. Erst schafft man die Kohle ab, wenn man die Kohle kompensiert hat, schaltet man das Öl ab, dann das Gas und zuletzt die Atomkraftwerke. Sonst bekommen wir das CO2-Problem nicht in den Griff. Die FDP will Atomkraft gegen den Blackout. Aber die Grünen ziehen rote Linien und erklären, es dürften keine neuen Brennstäbe gekauft werden. Für Lindner ist es eine Frage der Physik, nicht der Politik. Seine Antwort: Wenn es darum geht, Schaden von unserem Land abzuwenden, dann gibt es für mich keine roten Linien.
Die FDP ändert ihre sachliche Einstellung hier nicht. Es spricht physikalisch und ökonomisch alles dafür, die Kapazitäten der Kernkraftwerke insgesamt für die Krise ans Netz zu holen.
Am Nachmittag in Bonn. Klimadebatte beim Grünen Parteitag. Es geht auch um den Ausstieg aus der Kohle und wie die Klimaziele eingehalten werden können. Weniger CO2 durch mehr Atomkraft. Für die Grünen keine Option.
Wir brauchen eine Energieform, die klimagerecht ist, die billig ist, die uns unabhängig macht und die sicher ist. Und nichts davon ist Atomkraft schon gar nicht im Vergleich mit den Erneuerbaren. Und deshalb gilt es, dass man den Ausbau der Erneuerbaren jetzt vorantreibt.
Zu diesem Zeitpunkt ist Robert Habeck längst in Berlin, um über die AKW-Frage den Ampel-Störfall zu verhandeln.
Ich denke, für die Verhandlungen sollte sich Robert Habeck an unseren Beschluss, den wir vorgestern getroffen haben, halten.
Also er hat eine klare Kante bekommen. Er hat eine sehr gute Aussage bekommen, mit der er arbeiten kann.
Also wir als Grüne haben ein klares Signal auch an die Koalitionspartner gegeben, dass wir zum Atomausstieg stehen, dass wir die Reserve mitmachen, aber alles andere nicht.
Parteitag in Bonn beendet. Alle Augen nach Berlin.
Ja, und direkt aus Bonn vom großen grünen Familientreffen bei uns im Studio in Berlin begrüße ich jetzt Katharina Dröge, die Fraktionschefin von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen, Frau Dröge.
Schönen guten Abend.
Ja, wir haben es gerade gehört. Viel Bewegungsfreiheit hat der Parteitag dem grünen Wirtschaftsminister nicht gelassen. Heute Nachmittag sind der Kanzler und die beiden Minister auch wortlos auseinandergegangen. Kommt denn jetzt heute oder spätestens morgen endlich die Einigung?
Also wir sind als Koalition gefordert, jetzt sehr schnell zu einer Einigung zu kommen, weil die Bürgerinnen und Bürger zu Recht von uns erwarten, dass wir als Koalition die Orientierung geben, in welche Richtung geht es eigentlich. Und wir brauchen das auch mit Blick auf den Winter. Die Unternehmen, die jetzt handeln müssen, brauchen das auch mit Blick auf den Winter. Und deswegen gibt es einen Vorschlag, der ist im Kabinett vorgelegt, ein Gesetzentwurf, der sofort in den Deutschen Bundestag eingebracht werden könnte.
Den die FDP aber nicht mehr mitträgt, die hat andere Forderungen. Deshalb noch mal kurz auf diesem Parteitag festgelegt, haben Sie sich keine neuen Brennstäbe, nur 2 AKW im Reservebetrieb und das bis maximal zum 15. April. Heißt das, die FDP hat darauf einzuschwenken oder der Kanzler hat Machtwort zu sprechen?
Also der Parteitag hat am Ende das ja bestätigt, was Robert Habeck auch vorgeschlagen hat. Und Robert Habeck hat das auf Grundlage von Fakten gemacht. Es gab einen Stresstest, den die Bundesregierung beauftragt hat, der sich ja ganz dezidiert mit der Frage beschäftigt hat, wie sieht die Situation in diesem Herbst und Winter aus? Können wir dort in eine kritische Situation kommen? Und man muss ja Politik auf Grundlage von Fakten machen. Und deswegen gibt es diesen Vorschlag. Und der ist in der Sache ja gar nicht strittig. Auch die FDP hat ja gesagt, dass sie mitgehen, diese beiden Atomkraftwerke.
Sie wollen aber 3. Und sie wollen die bis länger auf jeden Fall.
Aber wie vernünftig ist das, etwas, was man will, zu blockieren, um noch etwas anderes zu bekommen und dann am Ende vielleicht zu erreichen, dass gar nichts passiert? Das ist doch keine verantwortungsvolle Politik, die man an dieser Stelle macht.
Dann kommen wir noch mal, weil wir ja noch nicht wissen, was jetzt rauskommt, bald. Lassen Sie uns noch mal konkret versuchen. Also die beiden Süd-AKWs als absolute Notfall möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt doch noch mal länger laufen zu lassen, halten Sie für ausgeschlossen?
Es gibt keine Notwendigkeit dafür. Die Notwendigkeit besteht jetzt in diesem Winter und sie ist begründet mit der Krise der Atomkraftwerke in Frankreich und gepaart gleichzeitig mit der Krise, die wir haben, weil Russland diesen Angriffskrieg führt.
Kann es auch noch knapp werden.
Aber mit Blick auf den nächsten Winter haben wir andere Maßnahmen, um einen höheren Grad an Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Können wir besser vorsorgen? Wir haben im Deutschen Bundestag beispielsweise gerade ein Gesetz beschlossen, das noch mal mehr Potenziale bei den Erneuerbaren auch kurzfristig hebt, weil es die Erneuerbaren sind, die schon stehen in diesem Land. Bei Biomasse, bei Wind, bei Solar. Diese Potenziale haben wir nächstes Jahr. Wir haben auch kurzfristige Regeln gemacht, um noch mal beim Netzausbau voranzukommen. Das heißt, im nächsten Jahr sind wir in einer anderen Situation, auch mit Blick auf die LNG-Terminals, die dann ja stehen werden und damit auch die Gasversorgung noch mal besser ausgestattet ist. Das heißt, das
wie groß ist,
eine andere
ist denn dann das Risiko, wenn Sie sagen, wir haben einen Kompromiss, das ist unser Kompromiss, mehr kommt nicht, so verstehe ich Sie. Wie groß ist das Risiko, dass dann möglicherweise ab jetzt die FDP immer sagt, falls es doch zu einem Blackout kommen sollte, das sind die Grünen schuld, das ist Robert Habeck schuld?
Wir haben ja genau deshalb den Stresstest gemacht, um zu schauen, und das haben ja nicht wir gerechnet, das hat auch nicht Robert Habeck gerechnet, sondern das haben die Netzbetreiber gerechnet, also privatwirtschaftliche Unternehmen, die für die Netzstabilität verantwortlich sind. Die haben das beschrieben und auf der Grundlage hat der Bundeswirtschaftsminister das gemacht. Und man muss ja nicht Politik vom Sofa aus machen und sich überlegen, wie denke ich das, sondern eben auf Grundlage von einer faktenbasierten Entscheidung.
Okay, Frau Dröge, haben wir verstanden. Also der Kompromiss ist der Kompromiss und mehr sagen Sie, geht nicht. Und wenn die FDP sich jetzt nicht bewegt, dann geht gar nichts. Und möglicherweise gehen dann auch die beiden Süd-AKWs nicht länger oder gehen Ende des Jahres vom Netz. Kommen wir aber zum CO2-Problem. Das war ja auch ein Problem. Nicht nur die Versorgungssicherheit. Wie sehr gibt Ihnen das zu denken, wenn die Klima-Ikone Greta Thunberg, aber auch der Nobelpreisträger für Klima Klaus Hasselmann, wir haben es beides gerade gehört, sagen, es macht keinen Sinn, die AKWs jetzt abzuschalten und dann längere Zeit auf Kohle zu setzen?
Die Entscheidung für den Atomausstieg ist vor vielen Jahren getroffen worden, als es noch keine politische Mehrheit für einen Kohleausstieg gab. Das gehört erstmal zur politischen Realität in Deutschland. Wir Grünen haben da lange für gekämpft und deswegen bin ich enorm froh, dass es ja auch an diesem Wochenende nochmal gelungen ist, zu festzulegen, dass wir einen Kohleausstieg auch so schnell wie möglich und 2030 brauchen. Mit Blick aber auf die Entscheidungen, die schon getroffen sind, kann Atomkraft in Deutschland nur noch einen kleinen Beitrag zur Stromversorgung überhaupt leisten.
Aber Frau Trüge, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche, aber selbst das Ministerium von Herrn Habeck hat errechnet, dass eine Laufzeitverlängerung der drei AKWs bis Ende März 1,3 Millionen Tonnen CO2 sparen könnte. Das können Sie doch nicht vom Tisch wischen.
Also mit Blick auf diesen Winter wird sich diese Frage wahrscheinlich nicht mehr stellen, weil die Situation in Frankreich ja so besorgniserregend ist, dass der Wirtschaftsminister schon gesagt hat, dass die beiden süddeutschen AKWs wahrscheinlich gebraucht werden. Mhm. Und wenn man auf das nächste Jahr schaut, und darum geht es der FDP im Kern ja, haben wir eine andere Form der Energieerzeugung, die das Sicherheitsrisiko der Atomkraft nicht birgt, aber auf der anderen Seite den positiven Klimaeffekt hat. Und das sind die erneuerbaren Energien.
Aber
und
solange ist das die FDP, ehrlich, Frau Drüge, ist das ehrlich? Weil die Energiewende kommt auch unter der grünen Regierung nicht voran. Im ersten Halbjahr 2022 ist kein einziges Windrad mehr ans Netz gegangen als zum gleichen Zeitraum davor. Das ist doch im Moment noch auf dem Blatt.
Wir haben die Gesetze zum Entfesseln der Erneuerbaren ja auch erst kurz vor der Sommerpause im Deutschen Bundestag beschließen können. Seitdem weitere Gesetze beschlossen. Aber ich lade die FDP auch ein, wenn Sie das ernst meinen, mit Blick auf das nächste Jahr, dann können Sie sofort mit uns im Deutschen Bundestag weitere Maßnahmen beschließen, um die Windenergie auszubauen, dass die FDP nicht den Schritt geht und sagt, die 10H-Abstandsregel in Bayern fällt. Wenn sie das nicht tut, kann ich das nicht ernst nehmen, was sie mit Blick auf die Energieversorgung sagt.
Aber gucken wir noch mal auf die Grünen, Frau Dröge. Also man hat das Gefühl, alles geht. Also Dreckschleudern wie Jenschwalde, eines der 8 schmutzigsten Kraftwerke, Kohlekraftwerke in Europa, gehen wieder ans Netz. Es wird ernsthaft überlegt, schwimmende Ölkraftwerke, wie sie eigentlich sonst Drittweltländer benutzen, weil sie so dreckig sind, an den Start zu nehmen. Aber nicht möglicherweise länger die Atomkraft als Brückentechnologie laufen zu lassen. Sind die Grünen doch keine Klimapartei, sondern eher eine Anti-AKW-Partei?
Wir Grünen haben immer gesagt, dass wir beides machen und auch beides schaffen können. Und wir sind die Einzigen, die tatsächlich dafür kämpfen, dass auch beides gelingt. Und mit Blick auf die Atomkraft wird immer so getan, als könnte man, und das finde ich einen wichtigen Punkt in der Debatte, die Sicherheitsargumente einfach hinten anstellen. Auch bei Christian Lindner in dem Wortbeitrag ist das Wort Sicherheit kein einziges Mal vorgekommen. Diese Investitionen müssten aber getätigt werden. Man kann die notwendigen Sicherheitsüberprüfungen nicht einfach weiter lassen und Atomkraftwerke ungeprüft weiterlaufen lassen, wenn es keine Notfallsituation gibt. Diese Investitionen sind teuer. Die würden auch Kapital binden, das dann an anderer Stelle für den Ausbau der erneuerbaren Energien fehlt. Deswegen bremst Atomenergie auch den Ausbau der Erneuerbaren.
Frau Drüge, nur noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Beide Minister, Minister Lindner und Minister Habeck, stehen im Moment in dieser Situation ganz schön unter Druck. Wie lange kann das Gezerre noch gehen? Oder anders gefragt, wenn in der kommenden Woche das Ganze nicht ins Parlament kommt, was passiert dann?
Diese Koalition hat oft miteinander gerungen, auch öffentlich. Aber wir sind immer in der Lage gewesen, eine Einigung zu finden. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch wieder gelingt.
Morgen?
Hoffentlich.
Frau Drüge, herzlichen Dank, dass Sie nach einem langen, dreitägigen Diskussion dann bei uns im Studio waren und uns das soweit erklärt haben. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Die Sorge vor einem kalten Winter mit unbezahlbaren Energierechnungen treibt nicht nur Mieter, Bäcker und Betriebe um. Nun schlagen auch die Kliniken Alarm. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt in einem Brandbrief an den Gesundheitsminister vor einer ganzen Welle von Klinikschließungen. Denn anders als viele Unternehmen können Kliniken die Mehrkosten nicht weitergeben. Was das konkret bedeutet, vor allem für kommunale Krankenhäuser, das hat Nadine Bader in Neumünster in Schleswig-Holstein schon jetzt deutlich zu spüren bekommen.
So, guten Morgen, die Herren.
Morgenvisite mit Chefarzt Andrea Patsche. Der
Kollege hat mir eben draußen schon die Befunde gezeigt.
Rolf Steenfert war schon oft hier im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Wegen Krebs. Diesmal kam der 82-Jährige als Notfall. Er ist froh, in seinem Heimatort versorgt zu werden.
Vor allem, wenn man älter wird. Ne? Und ich bin ja jetzt hier zum Beispiel mit einem Unfallwagen, also Feuerwehr, Notfall 112 eingeliefert worden, weil das war akut, mein Blutverlust. Und ich konnte plötzlich nicht mehr laufen und alles. Ne? Und das klappt ja alles wunderbar. Ne? Und wenn das jetzt weiter weg wäre, weiß ich nicht. Ne?
Doch das Personal des kommunalen Krankenhauses arbeitet an der Belastungsgrenze. Jeden Tag viele Patienten, die in die Notaufnahme kommen. Bereits am Mittag bekommt der ärztliche Direktor heute den Anruf. Die Notaufnahme ist voll und muss sich bei der Zentrale abmelden.
Wir würden natürlich trotzdem jeden Krankenwagen und jeder Patient, der auch zu Fuß kommt, erst sichten und nicht einfach wegschicken. Aber für die Leitstellen der Feuerwehr heißt das jetzt erstmal, sie müssten versuchen, andere Krankenhäuser anzufahren, weil unsere Notaufnahme im Moment einfach dicht ist.
Dazu wieder mehr Corona-Fälle. Betten müssen gesperrt, Operationssäle reduziert werden. Lagebesprechung und OP-Planung der verschiedenen Fachbereiche.
Dann müsstet ihr euch vielleicht in der Dringlichkeit dann nochmal absprechen. Ja.
Zahlreiche geplante Eingriffe können kommende Woche nicht wie geplant durchgeführt werden.
Für diese Patienten brauchen wir Platz hier im Haus und brauchen auch Personal, das sich um diese Patienten kümmert. Wenn wir beides nicht haben, zum einen durch den hohen Ansturm und durch die Notaufnahme, durch eine hohe Zahl an Covid-Patienten, aber und durch einen hohen Personalausfall, dann können wir diese Dinge so nicht bedienen, wie wir das gerne machen würden.
Für die Patienten bedeutet das, medizinisch wichtige Eingriffe werden teils mehrfach verschoben. Manche wechseln daraufhin zu Fachkliniken. Für das kommunale Krankenhaus bedeutet das existenzielle Probleme. Denn gerade die komplexen Operationen und Behandlungen bringen Geld. Die Geschäftsführerin rechnet nach.
Für unsere Hochrechnung bedeutet das eben jetzt, dass wir an fehlenden Erlösen noch über 1,2 Millionen aufgrund dieser verschobenen OPs jetzt ausstehen haben.
Doch eigentlich bräuchten sie das Geld hier dringend. Nun auch noch die steigenden Kosten für Energie- und Medizinprodukte, die Finanzsorgen bedrohlich.
Das ist eine Situation, die uns mit großer Sorge begleitet, wie wir so in die Planung für das nächste Jahr gehen sollen. Oder ob wirklich in Kauf genommen wird, dass man uns als große Häuser, als Eckpfeiler und Stützen der Gesundheitsversorgung hier wirklich gegen die Wand fahren lässt.
Ohne Rettungsschirm drohe eine Pleitewelle. Davor warnt auch Professor Christian Karagiannidis, der die Bundesregierung in der Krankenhauskommission berät.
Wir sollten nicht darauf warten, dass die ersten Kliniken wirklich zahlungsunfähig werden, sondern wir müssen jetzt wirklich einen Rettungsschirm für die Krankenhäuser spannen. Und ich würde empfehlen, dass man sogar so weit geht, dass man ein Sondervermögen einrichtet, zum Beispiel auch 100 Milliarden. Und dieses Sondervermögen auch ganz klar an tiefgreifende Reformen im Gesundheitswesen koppelt.
100 Milliarden Euro. Kaum vorstellbar, dass der Gesundheitsminister dem Finanzminister eine solche Summe abbringen kann. Aber Lauterbach beteuert diese Woche im Bundestag, er wolle den Krankenhäusern helfen.
Ich bin diesbezüglich auch in direkten Verhandlungen mit Finanzminister Lindner.
Nachfrage.
Ob Sie eine zeitliche Einschätzung bringen können, bis wann Sie es machen wollen.
Ja, das kann ich. Wir werden das rechtzeitig machen.
Rechtzeitig klingt für uns wie blanker Hohn. All das, was hier täglich stattfindet, ist doch vorhersehbar gewesen.
Und er ist ja auch befragt worden zur kommenden Versorgungssituation und der zukünftigen mangelnden Versorgungssituation. Da sind wir mittendrin. Das ist keine Zukunft. Darauf hat Herr Lauterbach keine Antwort gegeben.
Und dann sagen Sie noch, Sie würden sich freuen, wenn der Minister bei Ihnen vorbeikäme und sich ein Bild machen würde bei Ihnen in Neumünster, in Ihrem Krankenhaus am Limit.
Ja, und darüber sprechen wir jetzt mit dem Bundesgesundheitsminister. Willkommen, Karl Lauterbach.
Hallo, Frau Hassel, vielen Dank.
Wir haben es gerade gehört. Sie haben gesagt, Sie wollen die Kliniken unterstützen, sagen aber nicht wann und in welcher Höhe. Und das ist nicht ziemlich gut angekommen bei der betroffenen Klinik, die wir gerade in dem Beitrag gesehen haben. Deshalb versuche ich es nochmal, wie viel der versprochenen 200 Milliarden, die der Bundesfinanzminister ja zur Verfügung stellen will, werden denn bei den Kliniken ankommen?
Zunächst, die Berechnungen finden ja jetzt erst statt, weil wir hätten es nicht vorher berechnen können. Die Expertenkommission Energie hat ja am letzten Wochenende ihre Vorschläge gemacht. Und auf dieser Grundlage kann man dann ausrechnen, was bleibt denn da noch zusätzlich, was abgedeckt werden muss durch die Hilfe für die Krankenhäuser direkt. Aber wir hätten vorher nicht berechnen können.
Am Mittwoch gibt es eine MPK mit den Ländern. Da werden Sie die Berechnung haben müssen.
Auf jeden Fall werden wir mit den Ländern da sprechen. Aber ich will nur noch mal sagen, man könnte ja sagen, wieso ist das nicht schon vor 14 Tagen passiert? Naja, weil wir erst am letzten Wochenende die Berechnungen und die Vorschläge der Energiekommission bekommen haben. Dann haben wir sofort also eigene Berechnungen vorgenommen, wie viel bleibt denn da noch übrig, das Delta berechnet. Und darüber verhandle ich am Dienstag mit Finanzminister Lindner.
Verstehe ich Sie richtig, vor Dienstag, bevor Sie mit dem Bundesfinanzminister sprechen, können Sie uns heute keine Größenordnung nennen?
Keinerlei. Also ich kann ja nicht den Verhandlungen mit Finanzminister Lindner vorgreifen. Das wäre erstens sehr unhöflich und würde auch nichts bringen. Wir sind wirklich so schnell vorgegangen, wie geht. Zuerst die Vorschläge der Energiekommission, dann haben wir über eine ganze Woche ausgerechnet, was bleibt da übrig, und am Dienstag ist schon das Gespräch.
Gut, schnell ist da immer relativ. Fragen wir aber, wir haben gerade gehört, ein Mitglied Ihrer Krankenhauskommission fordert ein Sondervermögen, auch für Krankenhäuser. Gibt es sowas nur für die Bundeswehr, nicht für die ärztliche Versorgung, oder unterstützen Sie das?
Wir können nicht für jeden Bereich ein Sondervermögen einführen. Dann hätten wir demnächst ein Sondervermögen für die Kassenärzte, ein Sondervermögen für die pharmazeutische Industrie, ein Sondervermögen für die Krankenhäuser. Wir müssen schon sehr vorsichtig sein. Es muss ja auch alles abbezahlt werden. Da stimme ich übrigens auch Herrn Lindner zu. Wir müssen vorsichtig sein, was können wir leisten. Klar ist, die Krankenhäuser haben eine ganz besondere Situation. Wenn wir da nicht schnell und auch wirklich drastisch reagieren, kommt es zu Schließungen.
Mhm. Sie wollen da jetzt noch nicht konkret werden. Jetzt versuche ich es noch mal andersrum. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ausgerechnet, dass alleine für dieses Jahr und für 2023 ein Mehraufwand von 15,5 Milliarden Euro eben kommen, der nicht ausgeglichen werden kann durch Energie und Inflation. Können Sie denn versprechen, dass zumindest diese 15,5 Milliarden übernommen werden?
Ich kenne diese Rechnung, kann das nicht nachvollziehen. Das würde ja bedeuten, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft in der Lage ist, abzuschätzen, wie teuer ist es denn nächstes Jahr das Gas, wie teuer ist der Strom. Also wie teuer ist beispielsweise im nächsten Mai die Gasversorgung in den Krankenhäusern. Das weiß doch jetzt ehrlicherweise niemand. Was man sicher sagen kann, ist, dass die Krankenhäuser in den nächsten Monaten in eine ganz drastische Liquiditätsproblematik kommen. Das muss gelöst werden. Aber ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie teuer ist das Gas nächstes Jahr. Ich glaube, dass auch die Krankenhausgesellschaft das nicht wirklich sagen kann.
Damit stellen Sie jetzt diese Berechnung in Frage. Aber dann komme ich von der anderen Seite und sage noch mal, wie sollen diese Hilfen, wie groß sie auch immer sein sollen, denn dann die Kliniken erreichen? Gießkannen ähnlich? Oder wird es Kriterien geben, dass Grundversorgung zum Beispiel wichtiger wäre als Privatkliniken, die immer noch lukrative, ich sage jetzt mal, Hüft-OPs machen?
Was wir hier überdenken, woran wir arbeiten, das kann ich hier auch vorwegnehmen, wir wollen eine Regelung haben, die zielgenau ist. Das heißt, die tatsächlichen Gas- und Stromkosten einer Klinik sollen auch eine Rolle spielen. Es kann nicht sein, dass einfach nur gesagt wird, wir haben da diese Kosten. Es gibt Krankenhäuser, die sind sehr gut, sagen wir, vorbereitet. Die haben beispielsweise eine gute Infrastruktur, sind gut gedämmt, haben eine effiziente Energieversorgung. Andere haben das nicht, das sind oft die kommunalen Häuser. Wenn das per Gießgange liefe, dann würden die oft privaten Häuser, die in der Regel eine bessere Bausubstanz haben, die bekämen also einen Ersatz für Energiekosten, die da tatsächlich nie entstanden sind. Somit die Spitzabrechnung wird eine große Rolle spielen müssen. Es darf nicht sein, dass die Krankenhäuser, die von den Ländern die Investitionskosten nie bekommen haben und daher jetzt viel Energie verlieren, weil die Fenster kaputt sind, nicht gut dämmen, weil also das ganze Gebäude vernachlässigt wurde, dass die jetzt auch noch benachteiligt werden bei den Energiekosten. Es ist schon schlimm genug, dass die Länder den Investitionskosten nie gerecht geworden sind.
Das war wichtig, dass Sie das schon vorweggenommen haben, präzisiert haben. Eine Frage noch in dem Komplex. Sie selbst haben nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung im Jahr 2019 getwittert, damals, dass eigentlich jede zweite Klinik schließen sollte, dass aber Länder und Städte das blockieren würden. Bleiben Sie dabei? Denn in einigen Krankenhäusern gibt es die Sorge, dass durch die Krise Sie das quasi jetzt auch laufen lassen könnten und der Markt dann selber quasi für ein Kliniksterben sorgt.
Also ich habe mich zu dieser Studie, die jetzt jahrelang zurückliegt, oft geäußert.
2019,
ja. Also das war eine Studie, die die Qualität der Versorgung überhaupt nicht berücksichtigt hat. Da wurde nur geschaut, wie viele Krankenhäuser haben wir und wie viele hätten wir, wenn wir so organisiert wären wie zum Beispiel in Dänemark. Keine gute Studie. Von diesen Ergebnissen halte ich nichts. Wir brauchen tatsächlich eine große Krankenhausreform. Daran arbeiten wir ja. Wir wollen das Fallpauschalensystem überwinden. Das ist ja jetzt 20 Jahre alt. Und die Fallpauschalen bedeuten, jeder kriegt das gleiche Geld für den gleichen Eingriff, egal ob er jetzt das gut oder schlecht macht, ob er benötigt wird oder nicht, keine Vorhaltekosten. Mhm. All das wird nicht berücksichtigt. Und daher haben wir diese Regierungskommission Krankenhaus, die arbeitet an einem Vorschlag, wo das gesamte Fallpauschalensystem neu aufgestellt werden soll, möglicherweise überwunden wird. Eine sehr große Reform, die wird unser System viel effizienter machen.
Da werden wir auch drauf gucken. Kommen wir jetzt zu dem anderen wichtigen Thema, was die Menschen umtreibt, was wir mit Ihnen besprechen wollen, nämlich zu Corona. Auch das wurde ja in unserem Beitrag deutlich. Corona ist zurück. Vor allem, wenn man den Blick auf die Kurve der 7-Tage-Inzidenz wirft, dann kann man das genau so sagen. Patientenschützer fordern deshalb auch jetzt sofort die Rückkehr zu kostenlosen Bürgertests. Wann werden die kommen?
Naja, wir haben eine Selbstbeteiligung, einen Selbstbehalt von 3 Euro. Und wir haben gesehen, das ist passiert, was wir auch vermutet hatten. Die Tests gehen etwas zurück, aber sie werden noch gemacht. Sie werden noch in dem Maß, wo wir sie benötigen, gemacht. Und sie werden in Deutschland noch zum größten Teil erstattet, bis auf diesen Selbstbehalt, in den anderen europäischen Ländern schon nicht mehr. Wir müssen ein bisschen darauf achten. Wir haben zum Schluss, als wir das ohne Kostenbeteiligung gemacht haben, haben wir Testkosten von 1 Milliarde Euro pro Monat gehabt. Mhm. Das ist nicht durchzuhalten.
Sie fordern jetzt wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen. Sie stehen damit auch nicht alleine. Aber es gibt ja eine neue Studie im Auftrag des Bundesforschungsministeriums, die besagt, dass 95% der Menschen hierzulande schon Antikörper haben und zumindest halbwegs gegen schwere Verläufe damit geschützt sind. Auf was warten wir noch, damit es sozusagen eine Rückkehr zur Normalität kommt? Weil das war doch lange Zeit die Bedingung dafür.
Das war nicht die Bedingung. Wir wissen ja schon lange, dass also Antikörper, die nachgewiesen werden, von einer früheren Impfung beispielsweise oder einer Infektion, nicht vor neuen Infektionen schützt zum jetzigen Zeitpunkt und sicherlich nicht vor schweren Verläufen, wenn es älter sind. Also wir wissen, dass diejenigen, die älter sind und meinetwegen die Grundimmunisierung haben, zweimal geimpft sind, wenn die sich jetzt infizieren, können die sehr schwer erkranken. Und wir haben ja auch steigende Sterbezahlen. Also wenn alles gut wäre, dann würde man damit ja nicht erklären können.
Also das reicht nicht, sagen Sie?
Nein, das reicht bei weitem nicht.
Okay.
Das ist einfach die 95%, das ist eine noble Zahl, das ist auch eine gute Studie, aber das hat keine Bedeutung für unsere Maßnahmen jetzt. Ich muss doch mit dem arbeiten, was ich täglich sehe. Die Krankenhäuser sind immer mehr belastet. Wir haben zu wenige Betten. Wir müssen die Leute mit und für Covid behandeln. Wir haben über 100 Tote pro Tag. Da kann ich euch sagen, aber eine Studie zeigt etwas anderes. Das ist doch reine Theorie.
Jetzt hatten Sie eben ja selber schon andere europäische Länder angesprochen. Jetzt muss man aber sagen, um uns herum lockern fast alle Nachbarn. Da gibt es keine Isolationspflicht mehr, keine Maskenpflicht mehr, ohne dass da die Zahlen durch die Decke gehen. Gucken wir mal zum Beispiel die Niederlande mit einer 7-Tage-Inzidenz von 133, die Spanier bei einer Inzidenz von 44, die Polen bei einer Inzidenz von 37, überall keine Beschränkungen mehr. Und bei uns liegt die neueste Inzidenz bei 700. Wann lernen wir besser, mit dem Virus umzugehen?
Zunächst, wir haben im Vergleich zu den Ländern, die Sie genannt haben, haben wir eine geringere Sterblichkeit. Also Deutschland ist nicht perfekt durch die Krise gekommen, aber wir sind in der Regel strenger gewesen. Und wir haben mit diesen etwas strengeren Regeln erreicht, dass wir gemessen an den anderen europäischen Ländern nur halb so viele Tote ungefähr gehabt haben. Was für ein Land wie Deutschland, diese alte Bevölkerung, wir haben eine sehr alte Bevölkerung, gerade in den neuen Bundesländern, ist das keine Kleinigkeit, das muss man immer sagen. Das
aber wir wirken ein bisschen wie die Geisterfahrer im
Moment. Nein, eigentlich nicht. Also die Fallzahlen steigen auch in den anderen Ländern, steigen zum Beispiel in den Niederlanden, die Fallzahlen steigen in Frankreich, sie steigen also in vielen europäischen Ländern. Es wird sich ja noch zeigen, ob diese Länder das durchhalten mit den also Lockerungen, die jetzt beschlossen sind, ob das über den gesamten Herbst und Winter durchhalten.
Herr Lauterbach, es wird ein herausfordernder, fordernder Winter wegen all der Themen, wegen Corona, wegen Energiepreise und wegen Inflation im gesamten Gesundheitssystem. Danke, dass Sie heute da waren. In der kommenden Woche wird es also sehr viel klarer werden, wenn Sie mit dem Finanzminister gesprochen haben, wenn die MPK da stattfindet. Ihnen für heute schon mal danke für den Besuch.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch mit dem Bundesgesundheitsminister hatten wir am Nachmittag aufgezeichnet. Gleich können Sie dann Ihre Fragen rund um Corona an den Virologen Professor Dr. Hendrik Streeck stellen, im Bericht aus Berlin extra auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau.